Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das sind unsere Themen. Irene verliert an Stärke, der Hurrikan schrumpfte zu einem Tropensturm. Aufatmen in New York. Appell an Assads Vernunft, die Arabische Liga greift in Syrien doch noch ein, bevor es andere tun. Appell an die eigene Kraft, die französischen Sozialisten wollen Frankreich und Europa retten. Überraschung an der Leichtathletik-WM in Südkorea, Usain Bolt vermasselt die Goldmedaille und überhaupt den ganzen 100-Meter-Lauf. Und schließlich Tinguelys Hinterlassenschaft, Sohn und Künstler Milan Tinguely erzählt. Vom präsenten, sanften Vater. Atelierbesuch zum 20. Todestag, Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Zuerst jetzt aber Patrick Seiler, er hat die Nachrichten des Tages.
Die Millionenmetropole New York scheint nach dem Wirbelsturm Irene das Schlimmste überstanden zu haben. Inzwischen wurde das Unwetter zum Tropensturm herabgestuft. Der Himmel habe sich nach heftigen Regenfällen aufgeklärt und die Menschen getrauten sich wieder aus ihren Häusern, melden die Behörden. Es kam zu Überschwemmungen und Stromausfällen. Meldungen über Todesopfer in der Stadt gab es nicht. Weit mehr als 1 Million Menschen hatten in der Region Haus und Wohnungen verlassen müssen. Bisher sind bei dem Sturm mindestens 10 Menschen ums Leben gekommen, vor allem wegen umstürzender Bäume. In der Nähe von Washington hat ein Atomkraftwerk automatisch abgeschaltet, nach äußeren Beschädigungen durch den Hurrikan. Iran ist mit Syrien verbündet. Bisher erklärte Iran, dass der syrische Präsident Assad weiterhin unterstützt werde. Dennoch werden jetzt in Teheran auch kritische Töne laut. In Syrien oder jedem anderen Land gäbe es legitime Forderungen des Volkes, auf die die Regierungen reagieren sollten, erklärte Irans Außenminister. Auch die Arabische Liga schaltet sich in die Angelegenheiten Syriens ein. Eine Delegation von 6 arabischen Staaten wird in das Land reisen. Die Außenminister sollen Präsident Assad dazu bringen, die Gewalt gegen Zivilisten zu beenden. Bei dem Selbstmordanschlag auf das Gebäude der UNO in Nigerias Hauptstadt Abuja sind nach offiziellen Angaben 23 Menschen getötet worden. Etwa 50 Verletzte würden noch in den Spitälern behandelt, erklärte der nigerianische Gesundheitsminister. Die UNO-Koordinatorin für Nigeria bestätigte, dass sich unter den Opfern 9 UNO-Mitarbeiter befänden. Seit dem Terrorakt am Freitag hatte es widersprüchliche Angaben über die Zahl der Opfer und Verletzten gegeben. Hinter dem Anschlag steht laut Bekenneranrufen bei diversen internationalen Medien die radikal-islamische Sekte Boko Haram. Im Osten der Türkei sind bei einem Angriff auf einen Militärkonvoi 3 Soldaten getötet worden. Dies berichtet die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Laut dem Bericht sind bei dem Angriff 2 weitere Soldaten verletzt worden. Bei einem zweiten Zwischenfall hätten Soldaten 2 Mitglieder der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK erschossen, als diese eine Mine verlegen wollten. In der Region verübte die PKK in den vergangenen Wochen mehrere Anschläge. Als Reaktion darauf hat die türkische Armee Luftangriffe auf PKK-Ziele in Nordirak geflogen. Dabei wurden nach Angaben der Armee mindestens 80 PKK-Kämpfer getötet. Der Zentralrat der Juden in Deutschland fordert erneut ein Verbot der rechtsextremen Partei NPD. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands werbe für sich mit Plakaten, auf denen stehe, Gas geben, teilte der Zentralrat mit. Geschmacksloser und widerlicher gehe es kaum. Deshalb müssten Politikerinnen und Politiker den Wunsch nach einem NPD-Verbot ernster nehmen. Erstmals ist ein arabischer Dichter mit dem Goethe-Preis der Stadt Frankfurt ausgezeichnet worden. Der Lyriker Adonis erhält die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung mit der Begründung, er sei ein wahrer Weltdichter, wie die Jury argumentiert. Adonis wurde 1930 in Nordsyrien geboren und erreichte in den 1960er und 70er Jahren mit seinen Essays Aufsehen. Darin sprach er sich gegen Fanatismus und Despotie aus. Zeitweise war Adonis wegen seiner politischen Aktivitäten in Syrien inhaftiert. Er lebt nun seit 25 Jahren in Paris. Die Überraschung des Tages aus sportlicher Sicht ist der 100-Meter-Final der Männer an der Leichtathletik-WM in Südkorea. Es gewinnt der Jamaikaner Johan Blake. Der große Favorit Usain Bolt scheidet nach einem Fehlstart aus. Uli Reist.
Nicht nur die Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion staunten ungläubig nach Bolts Fehltritt, auch seine Konkurrenten waren überrascht. Der spätere Sieger, Johan Blake.
Ich war geschockt, als ich gesehen habe, was passiert ist, aber danach musste ich mich auf mein Rennen konzentrieren.
Der 21-jährige Blake, ein Trainingskollege von Bolt, gewann das Rennen schließlich in 9,92 Sekunden und ist damit jüngster 100-Meter-Weltmeister. Zweiter wurde der Amerikaner Walter Dix, dritter der älteste im Feld, der 35-jährige Kim Collins aus St. Kitts und Nevis, der Weltmeister von 2003. Noch kurz vor dem Start hatte sich Usain Bolt betont locker gegeben, Faxen und gegenüber seinen Konkurrenten Gesten gemacht, die zumindest an der Grenze zur Überheblichkeit waren. Die nächste Medaillenchance hat Usain Bolt am Samstag im Rennen über 200 Meter. Die Schweizer Vertreter, die heute im Einsatz waren, schieden alle aus. Die beiden Stabhochspringerinnen Nicole Büchler und Anna-Katharina Schmid sowie der Hürdenläufer Andreas Kundert. In der Schweizer Fußballmeisterschaft gewinnt Basel gegen Thun 2:1, die Young Boys verlieren gegen den FC Zürich 2:3 und Sion verliert gegen Servette 0:4. Der deutsche Sebastian Vettel gewinnt den Formel 1 Grand Prix von Belgien. Zweiter wird sein Teamkollege Mark Webber, dritter Jenson Button. Der Sauberfahrer Kamui Kobayashi wird 12. Sein Teamkollege Sergio Perez kommt nicht ins Ziel und auch der Schweizer Sebastian Buemi scheidet aus.
Die Wetterprognose. Im Mittelland liegt morgen zuerst lokal Nebel, sonst scheint in der ganzen Schweiz meist die Sonne. Im Jura und an den Voralpen breiten sich am Nachmittag vermehrt Wolken aus. Am Nachmittag wird es warm mit rund 22 Grad im Norden und 26 Grad im Süden. Am Dienstag bleibt es meist sonnig, im Norden und Osten gibt es zeitweise dichtere Wolken. Am Nachmittag liegt die Temperatur im Norden bei 22 Grad und im Süden bei 26 Grad.
Irene gibt sich milde in New York. Die Arabische Liga erwacht spät aus der Lethargie. Die französischen Sozialisten sprechen sich Mut zu. Der Sohn von Chantin Gelly öffnet sein Atelier. Dann Ringier setzt auf Westafrika.
It's early days, but it looks very promising.
Früh, aber vielversprechend. Und die Revolution in Libyen ist heterogen und das wiederum ist Thema in der Sendung International gleich im Anschluss an diese Echo-Ausgabe um 18.30 Uhr. Echo der Zeit. Diese Sendung gibt es auch für unterwegs als Podcast, auch im Abonnement und zwar unter deres.ch. New York City war kaum wiederzuerkennen. Kein emsiges Treiben in den Gassen, kein Verkehrsinfarkt in den Straßenschluchten, die Schaufenster mit Holz verbarrikadiert. Die 8,5-Millionen-Metropole an der Ostküste Amerikas hatte sich aufs Schlimmste eingestellt, auf den Hurricane Irene, der auf seinem Weg von Süden her einige Verwüstung hinterlässt. 4 Millionen sind vom Strom abgeschnitten, mehr als 10 Personen haben das Leben verloren. Doch aus dem großen Hurricane wurde in Manhattan ein kleinerer Tropensturm. Frage an Peter Vöckerli, der jetzt in Washington zugeschaltet ist. Peter Vöckerli, hat New York da nochmal Glück gehabt?
Ja, das kann man laut sagen. New York hat Glück gehabt und ich würde auch nicht sagen, dass aus einer Mücke ein Elefant gemacht wurde, denn Irene hatte ein großes zerstörerisches Potenzial und 65 Millionen Menschen waren an der dicht besiedelten Ostküste bedroht, allein 8,5 Millionen in New York. Und morgen Montag ist der Jahrestag von Hurricane Katrina, der vor 6 Jahren New Orleans und Mississippi verwüstet hat. Das war den Behörden Warnung genug.
Wie sieht denn New York City jetzt aus? Was hat der Tropensturm denn hinterlassen?
Er hat bislang geringe Schäden verursacht. Es gab zeitweise vielleicht 30 Zentimeter hohe Überflutungen in den tiefer gelegenen Gebieten New Yorks. Das Wasser ist inzwischen wieder abgelaufen. Und der Holland Tunnel, der unter dem Hudson durchführt, der wurde zeitweise gesperrt, ist jetzt aber wieder offen. Es gab Stromausfälle und Stromabschaltungen, aber insgesamt halten sich die Schäden ganz offensichtlich in Grenzen.
Die Stadt war ja fast ein bisschen lahmgelegt. Kann denn so eine Riesenmetropole jetzt so rasch wieder hochfahren? Beginnt da morgen der Alltag wieder mit Wall Street, U-Bahn und so weiter?
Das ist die große Frage, die sich wahrscheinlich in den nächsten Stunden beantworten wird. Es gibt noch keine Angaben von Bürgermeister Bloomberg, wann die U-Bahn und der öffentliche Verkehr ihren Betrieb wieder aufnehmen. Und das ist natürlich entscheidend für den Alltag in einer Stadt wie New York. Ob die Börse morgen öffnen wird, wissen wir auch noch nicht. Beides, nehme ich an, wird jetzt im Verlauf des Tages in New York bekannt gegeben werden. Und man muss auch noch abwarten, bis das Ende des Sturmsystems mit möglicherweise starken Winden New York passiert haben wird.
Das waren Informationen aus den USA von unserem Korrespondenten Peter Vögerli. Lautes Schweigen war das Einzige, was die Arabische Liga im Fall von Syrien bisher zu bieten hatte. Und das hat ihr entsprechend Kritik eingebracht. Jetzt versucht sie doch noch, im Schatten der dramatischen Ereignisse in Libyen, die Initiative in Syrien zu übernehmen. Sie schickt ihren Generalsekretär nach Damaskus, im Gepäck ein Programm, mit dem Assad zum Umdenken gebracht werden soll, mit einigen handfesten Forderungen. Irene Meyer.
Leere und besetzte Stühle in der Arabischen Liga spiegeln die Dynamik in der Region. Libyens Sessel ist nun wieder besetzt. Muammar Gaddafi wurde im Februar aus der Liga ausgeschlossen. Jetzt sitzt ein Vertreter des libyschen Übergangsrates an seiner Stelle. Dagegen blieb gestern an der Sitzung in Kairo der Stuhl von Walid Mualem leer, Außenminister von Syrien, das die Arabische Liga nun als ihr dringendes Problem erkennt. Sie musste endlich reagieren, nachdem das Regime in Damaskus den Aufstand nun schon seit bald einem halben Jahr brutal unterdrückt, der UNO-Menschenrechtsrat Alarm schlägt und Europa gar mit dem Ölboykott droht. Der neue Liga-Generalsekretär El Arabi wird umgehend nach Damaskus reisen, eine To-Do-Liste für Präsident Assad im Gepäck. Während die veröffentlichte Erklärung in Kairo nur Allgemeinplätze enthält, sickern Details durch, zwar nicht bestätigte, aber wahrscheinliche. Präsident Assad müsse seine Truppen sofort zurückziehen. Es müsse eine Regierung der nationalen Einheit gebildet werden. Die politischen Gefangenen sollen freigelassen und Präsidentschaftswahlen abgehalten werden. Ein Programm, so viel ist klar, das den Sturz in den Abgrund noch verhindern soll. Eine Initiative auch, und das sagt El Arabi, die Syrien vor einer westlichen Militärintervention verschonen soll. Die Arabische Liga, die unter dem Druck des früheren Generalsekretärs Amr Moussa und den Golfstaaten auf das Eingreifen der NATO in Libyen gedrängt hatte, will oder muss eine weitere NATO-Intervention in einem arabischen Staat verhindern. Vor dem Hintergrund des Geschehens in Libyen brechen in der arabischen Region nämlich alte und neue Ängste aus. Der Westen wolle die arabischen Revolutionen stehlen und das libysche Öl. Dies und Ähnliches liest und hört man in diesen Tagen hier. Die Minister der Arabischen Liga wissen, eine Intervention in Syrien würde diese Ängste multiplizieren, ganz zu schweigen von den unberechenbaren politischen Folgen. Die Stabilität Syriens sei entscheidend für die Stabilität in der Region, sagt Generalsekretär El Arabi. Der syrische Präsident Assad merkt aber nicht nur an der Arabischen Liga, dass eine neue, für ihn noch gefährlichere Phase begonnen hat, denn nun geht sogar sein engster und letzter Alliierter, der Iran, ein wenig auf Distanz. Assad müsse auf die legitimen Forderungen der Syrer hören und Reformen einleiten, und zwar in absehbarer Zeit. Sonst nehme der Westen dies zum Anlass, auch hier einzugreifen, sagte der iranische Präsident Ahmadinejad im Hisbollah-Fernsehen Al-Manar. Gegen einen Regimewechsel in Damaskus verwahrte er sich allerdings vehement. Es scheint, als verlöre nun selbst das iranische Regime langsam den Glauben an ein politisches Überleben Assads. Dieses fürchtet offenbar, dass der Aufstand bald auch Damaskus ergreifen könnte und warnt, die Einwohner der Hauptstadt zu demonstrieren. Bemerkenswert ist die Aussage des Chefs der syrischen Zentralbank, Adib Mayalech. Er stimmt die Bevölkerung auf schwierige Zeiten ein. Unter Sanktionen gäbe es nur noch Schwarzbrot zu essen und nicht mehr Kuchen, sagte er in einer Abwandlung oder Umkehrung eines Zitates, das der französischen Königin Marie Antoinette zugeschrieben wird.
Die französischen Sozialisten haben sich das hübsche La Rochelle am Atlantik ausgesucht, um ihrer Wut Luft zu verschaffen, ihrer Wut auf die internationalen Finanzmärkte. Sie gaben sich fest gewillt, dem Geschäft mit der Spekulation ein anderes Gesellschaftsmodell entgegenzusetzen. Natürlich ging es am traditionellen Sommertreffen des Parti Socialiste auch um die Präsidentschaftswahlen, denn dort stehe viel auf dem Spiel, und zwar für ganz Europa. Rudi Meta war in La Rochelle dabei.
Aufbruchstimmung herrschte bei den französischen Sozialisten in La Rochelle. Der Wille war spürbar, die Macht zurückzuerobern, dafür zu sorgen, dass nicht länger die internationalen Finanzmärkte die Politik bestimmen, sondern dass es wieder die Politik ist, welche die Marschrichtung vorgibt. Parteisekretärin Martin Aubry brachte dies auf eine eingängige Formel. Ein AAA, eine Bestnote, wolle Frankreich nicht nur für den Schuldendienst, sondern auch in der Sozialpolitik.
Notre horizon à nous, hommes et femmes de gauche, hommes et femmes socialistes, c'est d'avoir un AAA pour l'éducation de nos enfants, pour l'emploi, pour la santé, pour le développement durable. Voilà ce que nous recherchons dans l'Europe ambitieuse que nous voulons créer.
Frankreich wolle ein AAA in der Ausbildung seiner Kinder, im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, in der Krankenpflege. Martin, Martin, skandierten die Genossen. Auch der frühere Parteisekretär François Hollande rief dazu auf, der Diktatur der Finanzmärkte ein Ende zu setzen. Es gehe um nichts weniger als um die Verteidigung der Demokratie.
La démocratie, ça veut dire la politique. Ça veut dire le choix des citoyens de décider de leur avenir. La démocratie est plus intelligente que les marchés.
Die Politik ist intelligenter als die Märkte. Wenn wir nicht das Kapital beherrschen, dann beherrscht es uns.
Si nous ne dominons pas l'argent, l'argent nous dominera.
In 1,5 Monaten muss die Parteibasis bei einer Vorwahl entscheiden, wer die sozialistischen Werte bei der Präsidentschaftswahl im nächsten Mai vertreten soll. Ein Genosse mittleren Alters hat sich alle Bewerber für das Amt angehört und seine Meinung gemacht.
J'ai écouté François Hollande ce matin. Écoutez, la différence elle est simple. François Hollande est là-haut, c'est vraiment le seul à l'heure actuelle capable et compétent de battre Sarkozy. Ouais.
Der gemäßigte frühere Parteisekretär François Hollande sei der Einzige, der in der Lage sei, Sarkozy zu schlagen. Er sei kompetent und habe Format. Laut den Umfragen gilt Hollande als Favorit. Doch auch die jetzige Parteisekretärin, die profilierte Linke Martine Aubry, hat unter den Teilnehmern des Treffens in La Rochelle viele Anhängerinnen und Anhänger.
C'est une femme sérieuse qui avait une force de caractère qui devrait pouvoir l'aider à vraiment réaliser le projet du parti.
Martine Aubry sei sehr seriös, ihre Charakterstärke helfe ihr, das sozialistische Programm zu realisieren. Noch sind die Würfel nicht gefallen, doch nach dem Treffen in La Rochelle scheint klar, die Sozialisten sind mobilisiert. Und die Bestimmung ihres Präsidentschaftskandidaten läuft auf ein Duell zwischen François Hollande und Martin Aubry hinaus.
Frankreich-Korrespondent Rudi Meder von der französischen Atlantikküste. In Osteuropa ist er längst. Jetzt wagt sich der Schweizer Medienkonzern Ringier auch nach Afrika. Er will in den nächsten Jahren in West- und Ostafrika diverse Websites lancieren, etwa in Ghana eine Kleinanzeigenseite. Später sollen auch publizistische Angebote dazukommen. Samuel Buri hat das erste Ringier-Büro in Westafrika, in Ghanas Hauptstadt Accra, besucht.
Ein Glasseverkäufer stößt seinen Karren hupend durch das Quartier. Die Grundstücke sind ummauert, hier wohnen Gutverdienende. Die Sonne brennt senkrecht auf den Asphalt.
I'm selling fine ice, fine yogurts and fine chocolates.
Schoko, Milch, Erdbeerjoghurt hat der Glassemann im Angebot. Für jeden Geschmack etwas. Und für jeden Geschmack will auch Ringier, dessen Büro hier ist, in Ghana bald etwas bieten.
Welcome to Ringier Ghana.
Rodney Kwaku heißt uns willkommen. Vor einem halben Jahr war er der einzige Ringier-Mann in Ghana. Heute sitzen im kürzlich eröffneten Büro 7 Angestellte. Die Vorhänge sind gezogen, die Klimaanlage surrt leise. Von hier aus will der Schweizer Medienkonzern Westafrika erobern, angeführt von Kwaku. Früher war er Fotograf, doch nun habe er seine Seele an Ringier verkauft.
Now I've sold my soul to Ringier. I am flying the Ringier flag across West Africa. Speaking of which, we are moving into Senegal and Cameroon before the end of this year.
Es gäbe viel zu tun, so Rodney Kwaku. Noch in diesem Jahr will man in Senegal und Kamerun Ableger eröffnen. Ringier beginnt klein, doch die Firma wächst schnell. Im Fokus stehen Online-Medien. Die sind günstiger aufzubauen. Websites wie etwa die Kleinanzeigenseite Jasu, welche vor 2 Wochen aufgeschaltet wurde.
So it's basically a classified site and we are live now. It's early days, but it looks very promising.
Die Seite sehe vielversprechend aus, findet Kwaku. In Kürze will Ringier zudem mit einer Schnäppchenplattform starten, welche Artikel in großen Mengen mit Rabatt verkauft. Später sollen auch journalistische Angebote folgen. Das Hauptziel der Zeit ist, Besucher auf die Websites zu locken.
For the interim, we're just trying to build traffic. So money, if money was going to be our focus, then we won't be here right now.
Um Geld geht es vorerst noch nicht, so Kwaku. Sonst wäre man nicht hier. Man müsse jetzt Fuß fassen im aufstrebenden Markt Afrika. Wenn dann das Internet die Masse erreiche, sei man bereits gut im Geschäft. Ringier gehört zu den Pionieren hier. Wie schon vor 20 Jahren in Osteuropa, später in Asien und jetzt also Afrika. Mit Tochterfirmen in Ghana und Kenia und einer Beteiligung in Nigeria. Doch die Schweizer sind nicht die einzigen, welche afrikanische Länder beackern. Auch Google hat bereits eine Inserate-Website in Ghana gestartet. Eine polnische Firma ist ebenfalls im Geschäft. Doch Ringier ist vor Ort und erstellt die Websites lokal. Aber wie will man mit Online-Medien Länder erobern, in welchen viele nicht lesen und schreiben können? Wo nur ein Zehntel der Bevölkerung Zugang zum Internet hat? Das werde sich ändern, ist Rodney Kwaku überzeugt. Außerdem sei der Internetzugang via Handy bereits populär.
Because the phones are getting cheaper.
Die Telefone würden billiger, man könne nun mit den meisten online gehen und sie seien günstiger als Laptops.
Definitely a telephone is cheaper than buying a laptop.
Tatsächlich starren die jungen Ghanaerinnen und Ghanaer in der Hauptstadt Accra unterwegs bereits oft auf ihre Smartphones. Es gehe darum, den Menschen zu zeigen, was das Internet ermögliche, sagt Kwaku überzeugt. Dann würden sie es schon benutzen, auch wenn es bis dahin noch ein langer Weg sei.
Don't worry, it's all about education. It will happen. It's a long way, but it will happen. Sir. Hello?
Und schon ist er wieder am Telefon. Der Mann in Ghana, der die Flagge Ringies in Afrikas Ländern hochziehen will.
Wenn's quietscht und dreht und Wasser spuckt, dann hat bestimmt Jean Tinguely seine Finger im Spiel. Seine bemalten Supermaschinen aus Draht, Blech und seltsamen Fundstücken, all seine verspielten Kunstwerke, regen noch immer zum Schmunzeln und Staunen an, auch 20 Jahre nach dem Tod des Künstlers. Doch es gibt noch immer einen Tinguely. Milan Tinguely hat die kreativen Gene seines Vaters geerbt und seine großflächigen Bilder erinnern im Ansatz tatsächlich an den berühmten Vater. Milan arbeitet auch im gleichen Atelier wie früher Jean. Patrick Mühlhauser hat Milan Tinguely in Neru im Kanton Freiburg besucht.
An der befahrenen Dorfstraße in Neru, nur ein paar Kilometer außerhalb der Stadt Freiburg, steht das ehemalige Gasthaus Aigle Noir. Jean Tinguely kaufte das behäbige alte Haus 1969 und wohnte hier bis zu seinem Tod. Sein Rennfahrerfreund Joe Siffert hatte ihm das Gebäude vermittelt. Im weitläufigen Garten auf der Rückseite wuchern die Pflanzen wild. Im Haus ist es gespenstisch still, als ob niemand darin wohnen würde. Milan scheint die Ruhe zu mögen, ganz anders als sein extrovertierter Vater. Schließlich öffnet Milan Tinguely doch noch die Tür zu seinem Atelier.
Justement habile parler que lui, comme ça, lui était assez habile pour capturer les gens. Et ça, je suis un peu plus introverti, c'est possible.
Er sei vermutlich weniger redegewandt und ziehe weniger Aufmerksamkeit auf sich als sein Vater. Und ja, er sei vielleicht ein wenig introvertierter, sagt er. An den Wänden hängt ein Dutzend seiner großflächigen Öl- und Acrylbilder. Bunte Bilder, ein wildes Durcheinander mit viel roter Farbe, was ein wenig an Jean Tinguely erinnert. Es sei normal, dass er mit seinem Vater verglichen werde. Er wolle ihm jedoch nicht nacheifern. Sein Ziel sei zu malen, Freude daran zu haben und sich weiterzuentwickeln. Milan Tinguely war zuerst Foto- und Videokünstler. Zur Malerei fand der 38-Jährige erst vor ein paar Jahren. Im Atelier hängt das Foto seines Vaters. Er sei froh, seinen Vater hier zu haben, fühle sich von ihm behütet. Milan Tinguely war erst 18 Jahre alt, als innert Monaten zuerst seine Mutter und dann der Vater starb.
S'il avait été là, j'aurais peut-être pas pu peindre, s'il prenait quand même beaucoup de place.
Jean Tinguely habe eine große Ausstrahlung gehabt und viel Platz für sich in Anspruch genommen, erklärt Milan. Zu Lebzeiten seines Vaters wäre ihm nie eingefallen, Maler zu werden. Frustriert fühlt sich Milan Tinguely deswegen nicht, im Gegenteil. Mit seinem Vater hatte er eine Menge Spaß, auch wenn er als Kind nicht immer all seine Aktionen verstanden habe. Zum Beispiel, als er Spaghetti an die Wand warf, um zu sehen, ob sie genügend gar sind. Und Milan schmunzelt über eine andere Anekdote. Sein Vater kam eines Tages nach Hause, sein Auto hinten war ganz verbeult. Auf die Frage, wie das passiert sei, sagte er: Wie soll ich das wissen? Es ist ja hinten passiert. Sein Vater sei wirklich lustig gewesen und als Vater sehr präsent. Sehr nachsichtig und das, obwohl er selbst sehr streng erzogen worden sei.
Il était présent comme père, mais toujours très, de façon très douce. Il a pas, c'est-à-dire que beaucoup de parents qui ont eu des parents eux-mêmes très durs reproduisent le même schéma à leurs enfants. Lui, pas.
Seine Mutter, eine Schriftstellerin, und sein Vater ließen ihn bereits mit 12 Jahren Bücher von Sartre oder Rilke entdecken, auch wenn er damals noch nicht viel verstanden hatte. Lesen ist noch heute seine Passion. Von seinem Vater habe er auch gelernt, dass man als Künstler viel Kraft und Ausdauer brauche.
Il faut beaucoup de force dans ce métier. Il faut vraiment beaucoup de force. C'est très difficile de réussir. Il faut vraiment de la force.
Sein Vater habe oft das Wort total verwendet, im Sinne von alles geben, sich voll und ganz auf das konzentrieren, was man macht.
Entièrement, complètement investi par ce qu'il aime faire. Et tout ça. Son père était, j'espère être aussi.
Sein Vater sei so gewesen, er hoffe, er auch, sagt Milan Tengeli. Sein Vater lebte stets auf der Überholspur. 1991 starb er, bloß 66-jährig. Für Jean Tengeli war der Tod, wie er es selbst sagte, eine totale Panne, eine irreparable Panne.
Das war Romandie-Korrespondent Patrick Müllhaus aus Freiburg und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Gabriela Schmidlin, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.